Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments berät heute über drei Nominierungen für die nächste EU-Kommission. Außerdem, in Weißrussland dürfen einige Aktivisten offenbar nicht für die anstehende Parlamentswahl kandidieren. Und in unserer Reportagereihe aus Spanien hören Sie alles zur Flamenco-Szene. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments prüft heute drei Personalien, die für die nächste EU-Kommission vorgeschlagen worden sind. Konkret geht es darum, ob bei den Anwärtern aus Frankreich, Ungarn und Rumänien finanzielle Interessenkonflikte vorliegen, wenn sie ein Ressort übernehmen. Was diese Prüfung genau für Ursula von der Leyen's EU-Kommission bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Paul Vorreiter in Brüssel. Herr Vorreiter, zuallererst, auf welche Personalie dürfte der Rechtsausschuss denn heute besonders kritisch blicken?
Also mir scheint, dass es beim französischen Kandidaten Thierry Breton zumindest mehrere Ansatzpunkte gibt, wo man Kritik äußern kann. Das erste wäre, dass er ja ein Riesendossier bekommen soll, also viel Verantwortung auf ihm lastet. Er soll sich um Binnenmarkt kümmern, Industriepolitik, Digitales, Weltraumverteidigung, ein großes Ressort. Das hat auch Frankreichs Präsident Macron, der hat da auch darauf gepocht, dass das so ausfällt. Und da stellt sich die Frage, gerade mit Blick auf seine Historie, ob es denn vielleicht finanzielle Konflikte geben könnte, beziehungsweise Interessenskonflikte zu dem, was er zuvor gemacht hat. Er war zuletzt der Geschäftsführer des französischen IT-Dienstleisters Atos und genau das, ich habe es ja vorhin gesagt, Digitales fällt eben auch in seinen Bereich. Er würde dann mit seiner Generaldirektion Regulierungen auf den Weg bringen, die im Prinzip den Bereich überwachen sollen, wo seine alten Arbeitgeber stecken. Also das ist das, was ihm hier am meisten an Kritik entgegengekommen ist. Allerdings hat er auch schon versucht, das in einer gewissen Form zu entkräften. Er hat sich mit Ursula von der Leyen, der designierten Kommissionspräsidentin, vereinbart, dass er zum Beispiel an Entscheidungen nicht beteiligt sein soll, die seine Firmen betreffen könnten. Er hat auch Aktien verkauft, die er in Unternehmen und Gesellschaften hatte. Also alles das sind Versuche von ihm, im Prinzip jetzt noch vor der Prüfung des Rechtsausschusses dafür zu sorgen, dass es grünes Licht gibt. Allerdings muss man vielleicht auch dazu sagen, der Rechtsausschuss heute wird nicht darüber urteilen, ob er denn fachlich geeignet ist für dieses Riesendossier, sondern es wird vor allem einfach nur darum gehen, ob es denn eben finanzielle Interessenskonflikte gibt. Da werden zum Beispiel seine Einkommenserklärungen geprüft und das ist das, was uns heute Vormittag hier erwartet.
Wie steht es um die Namen aus Ungarn und Rumänien?
Also beim Ungarn Oliver Várhelyi, da geht es darum, dass natürlich die Frage im Raum steht, wie kann jemand, der von der Orbán-Regierung nach Brüssel geschickt wurde, zum Beispiel den Beitrittsprozess auf dem Westbalkan begleiten. Das soll ja sein Ressort sein, eben die Erweiterung und die Nachbarschaftspolitik. Wie kann das jemand tun, bei dem es Zweifel gibt, ob denn in seinem eigenen Land Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird? Das ist eine Kritik, die wir von Seiten der Grünen hören, aber zum Beispiel auch die niederländische Sozialdemokratin Kati Piri, die hatte bereits zur Bedingung ausgesprochen, wenn die Sozialdemokraten denn folgen sollen, dem ungarischen Kandidaten, dass sich Várhelyi ganz klar von Orbán und dessen Politik distanziert. Und hinzu kommt, dass in der Tat auch auf ihm relativ viel Last liegt, denn in der Aufgabenbeschreibung von Ursula von der Leyen an ihn ist die Bitte an ihn gerichtet, er soll den Beitrittsprozess beschleunigen, also den 5-jährigen Beitrittsprozess. Und nach dem Rückschlag, muss man ja sagen, den es zuletzt gab im Rat, wo ja die Beitrittsverhandlungen Nordmazedoniens und Albaniens gestoppt wurden, ist das eine große Aufgabe, die auf ihn zukommt. Und aus Ungarn vielleicht noch eine Stimme, Katalin Cseh, die liberale Vizepräsidentin der liberalen Fraktion. Sie findet, dass dieses Portfolio jedenfalls bei ihm falsch gewählt ist.
Und die Kandidatin aus Rumänien?
Sie hat zumindest auch einige Pluspunkte, an denen man vielleicht nicht vorbeikommt. Sie soll sich um das Verkehrsressort kümmern, kann dabei auf lange Erfahrung zurücksehen, ist seit 2005 mit dem Europaparlament assoziiert, also quasi noch vor dem rumänischen Beitritt, die dienstälteste rumänische Abgeordnete, Vorsitzende des Industrieausschusses, hat ein gewisses Renommee. Und was vielleicht auch noch hinzukommt, es ist eine Frau. Und wie wir wissen, Ursula von der Leyen, sie versucht ja mit Mühe und Not ihre Geschlechterparität, die in Gefahr ist, die sie versprochen hatte, doch noch hinzubekommen, hat sich bei der, als sie die Möglichkeit hatte, einen rumänischen Kandidaten, einen Mann zu haben oder eine Frau, sich eben für sie entschieden. Das heißt, es wird schwierig zu sein, dagegen anzuargumentieren. Adina Ioana Valean heißt sie, vielleicht hier da ins Auszuschießen, zumal ja zum Beispiel gerade auch die Sozialdemokraten immer wieder deutlich gemacht haben, wie wichtig ihnen das Thema Geschlechterparität ist.
Herr Vorreiter, was bedeuten denn die Entscheidungen des Rechtsausschusses heute denn für die nächste Kommission?
Na, also zunächst einmal bedeutet das erst, also dass, wie gesagt, es darum geht, gibt es finanzielle Interessenskonflikte und da gibt es im Prinzip eine einfache Entscheidung. Also entweder es ist so, dann müsste Ursula von der Leyen um neue Bewerber bitten. Das würde gewisse Zeit auch auf sich nehmen. Das heißt, dann wäre ihr Plan, am 1. Dezember Kommissionspräsidentin zu werden, neue Kommissionspräsidentin, damit gefährdet. Falls dem nicht so ist, dann sieht man sich am Donnerstag wieder, dann werden die Fachausschüsse über die fachliche Eignung der Kandidaten entscheiden. Und dann gibt es vielleicht noch zwei große Termine. Am 21. November ist vorgesehen, nach bisherigem Stand, dass sich die Fraktionsvorsitzenden dann treffen. Und die könnten, wenn die Hearings, wenn die Anhörungen erfolgreich waren, sagen, dass die Hearings beendet sind. Und dann könnte das Plenum, wie gewünscht, am 27. November in der Woche in Straßburg dann die Kommission als Ganzes bestätigen. Das wäre im Prinzip, glaube ich, das, worauf auch Ursula von der Leyen drängt. Aber wir wissen eben nicht, ob das auch wirklich so wird.
Einschätzungen und Informationen von unserem EU-Korrespondenten Paul Vorreiter. Vielen Dank nach Brüssel. Der weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko ist zu Besuch in einem EU-Land. In Österreich trifft er heute den Präsidenten Alexander Van der Bellen. Dessen Präsidentschaftskanzlei hat bereits mitgeteilt, dass auch die Lage der Menschenrechte in Weißrussland ein Thema zwischen Van der Bellen und Lukaschenko sein soll. Denn Weißrussland ist das letzte Land in Europa, das noch die Todesstrafe vollstreckt. Deshalb steht es seit Jahren regelmäßig in der Kritik. Seitens der EU, aber auch seitens Aktivisten im eigenen Land. Nur, wer sich gegen die Staatspolitik in Weißrussland und die Pläne von Alexander Lukaschenko auflehnt, der könnte seine politische Karriere verspielen. Zumindest beklagen weißrussische Aktivisten, dass sie bei der anstehenden Parlamentswahl in Weißrussland nicht kandidieren dürfen. Florian Kellermann berichtet.
Wladimir Maroz ist kein Kandidat mehr bei der weißrussischen Parlamentswahl am Sonntag. Erst registrierte ihn die Wahlbehörde. Dann hob sie seine Kandidatur wieder auf. Mit einer fadenscheinigen Begründung, meinte Maroz. Ein paar Leute wollen irgendwo in einem abgelegenen Winkel der Stadt Handzettel gefunden haben, mit Wahlwerbung für mich. Diese Zettel haben nicht die vorgeschriebene Form gehabt, waren also illegal. Dabei habe ich mit diesen Zetteln nichts zu tun. Mein Wahlkampfmaterial ist auf gelbem Papier gedruckt, nicht auf weißem. Die Kommission hatte keinen Beweis dafür, dass sie von mir stammen. Trotzdem wurde ich von der Wahl ausgeschlossen. Der 39-Jährige hätte gute Chancen gehabt bei der Wahl, meinen Experten. Er ist bekannt in der Stadt Brest, ganz im Südwesten von Weißrussland. Denn Wladimir Maroz gehört einer Gruppe an, die seit fast 2 Jahren jeden Sonntag protestiert. Gegen eine Investition auf einem Gewerbegebiet in der Nähe der Stadtgrenze. Dort soll eine Fabrik zur Produktion von wiederaufladbaren Batterien entstehen. Maroz, seine Mitstreiter und viele Prester sind überzeugt, dass diese Akkumulatorenfabrik höchst umweltschädlich ist. Sie basiere auf einer völlig veralteten Technologie und würde erhebliche Mengen an Blei in die Luft blasen. Wir haben 260 Mal beantragt, gegen die Fabrik demonstrieren zu dürfen. Ein einziges Mal ist das genehmigt worden, vergangenes Jahr im April. Trotzdem treffen wir uns jeden Sonntag da vorne auf dem Platz, also im Zentrum von Brest, rund 200 Bürger, zum Taubenfüttern, wie wir das nennen. Solche nicht genehmigten Versammlungen gelten als illegal, auch wenn die Teilnehmer ohne Transparente kommen. Immer wieder werden Aktivisten festgenommen und zu hohen Bußgeldern verurteilt. Das alles, obwohl die Behörden den Protestierenden eigentlich längst Recht gegeben haben. Offizielle Messungen haben ergeben, dass die Fabrik deutlich mehr Schadstoffe ausstoßen würde als zulässig. Das geht aus Stellungnahmen des Umweltministeriums hervor. Einzelheiten gab das Ministerium allerdings nicht bekannt. Die Produktion darf nicht starten, entschied die Bezirksverwaltung im Juni. Der Hauptaktionär des Investors und einige Mitarbeiter sitzen sogar in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, Beamte geschmiert zu haben. Ein Etappensieg der Protestierenden. Und genau deshalb dürfe Wladimir Maroz nicht zur Wahl antreten, meint der Politologe Valeri Karbalevich. Wenn die Bürger inständig um etwas bitten, dann kommt ihnen die Staatsmacht manchmal entgegen. Aber auf keinen Fall darf eine Initiative aus dem Volk zu einer politischen Initiative werden. Das würde ja das Machtmonopol gefährden. Deshalb darf keiner von denen, die in Brest protestiert haben, kandidieren. Wladimir Maroz wurde als Kandidat abgesetzt. Andere Protestteilnehmer wurden gar nicht als Kandidaten registriert. Staatspräsident Alexander Lukaschenko legte deren Versuch, ins Parlament zu kommen, sogar gegen sie aus. Im Oktober sagte er bei einem Treffen mit Studenten: Ich habe es ja gesagt, als ich bei der 1000-Jahr-Feier der Stadt Brest war. Diese Akkumulatorentypen haben die ganze Zeit nur Wahlkampf betrieben. Diese Fabrik ist ihnen doch völlig egal. Sie sind bereit, schon morgen nach Minsk abzuhauen. Nur das hatten sie im Sinn. Wladimir Maroz kann darüber nur den Kopf schütteln. Glaubt er wirklich, mein Traum sei es, in Minsk zu leben? Ich brauche Minsk nicht. Ich brauche ein sauberes Brest, vor allem für meine Kinder. Ein sauberes Brest mit gesunder Luft. Die Brester Aktivisten schließen nicht aus, dass die Akkumulatorenfabrik doch noch eine Betriebserlaubnis bekommt. Schließlich wolle die Staatsmacht keinen Präzedenzfall schaffen, meinen sie. Sonst kämen womöglich auch die Bürger in anderen Städten auf die Idee, gegen unpopuläre Projekte auf die Straße zu gehen.
Unser Osteuropa-Korrespondent Florian Kellermann hat in Weißrussland recherchiert. Für Musiker ist Madrid eine wichtige Stadt für den Flamenco. Jeder aus dieser Musikszene kennt die Flamenco-Schule Amor de Dios. Sie befindet sich über einer Markthalle in der Stadtmitte Madrids. Und diese Schule beharrt auf ihre Politik, denn sie besteht auf größtmögliche Freiheit der Kunst und darum will sie auf keinen Fall Subventionen erhalten. Stattdessen finanziert sie sich aus einem Anteil der Gebühren, die die Lehrer von ihren Schülern erhalten. Einen der Lehrer hat Hans-Günther Kellner für uns in seinem Unterricht besucht.
Bueno, seguimos. Hacemos un temita en jaleos, ¿vale? Vamos a hacer los jaleitos. ¿Cuáles serán las que van?
Vor einer großen Spiegelwand hat sich der schmächtige Guillermo García aufgebaut, den hier alle schlicht Guille nennen. 20 Schüler, 15 Männer, 5 Frauen sitzen im Halbkreis vor ihm, alle auf je einem Cajón, einem Rhythmusinstrument, im Grunde nicht mehr als eine Holzkiste. Sie sollen damit einen Jaleo begleiten, den Guille von einer CD einspielt. Ein Jaleo ist eine Form des Flamenco aus der Region Extremadura. Zunächst sollen sie nur klatschen, um den Rhythmus zu üben. Erst dann auf den Instrumenten. Während seine Schüler alleine weiterspielen, geht Guille in einen leeren Unterrichtsraum und dreht sich eine Zigarette. Er wartet dort auf eine Kollegin und erzählt unterdessen von seiner Kindheit in Cartagena an der Mittelmeerküste, von seiner Mutter, einer Malerin und der Liebe seines Vaters zum Flamenco. Eine der besten Freundinnen der Eltern war Direktorin eines angesehenen Flamenco-Festivals, doch Gies erstes Instrument war eine Geige.
Ich habe jahrelang versucht, die Geige zu verstecken, wenn ich ins Konservatorium gegangen bin. Wir lebten in einem Arbeiterviertel, da spielten Jungs keine Geige. Das war was für Mädchen.
Die klassische Ausbildung stand keineswegs im Gegensatz zum Flamenco. Durch sie hat er vielmehr dessen Komplexität und Vielfalt schätzen gelernt. Noch immer verschmähten manche Spanier diese Kunst als reine Folklore, bedauert Gier. Im Ausland werde sie mehr geschätzt.
Den Stolz auf unsere Kultur hat uns Franco abgewöhnt, der alles instrumentalisiert hat. Die Vorstellung von Vaterland, das Wort Spanien, all das klingt immer noch nach Faschismus. Hoffentlich haben wir eines Tages wieder eine Generation, die stolz auf ihr Land sein kann. Darum kämpfe ich, für den Flamenco.
Den er als Perkussionist spielt, am liebsten auf dem Cajón. Der berühmte Gitarrist Paco de Lucía entdeckte das Instrument Ende der 1970er Jahre für den Flamenco.
Paco llevaba años andando detrás de un sonido especial para el flamenco con un tambor.
Paco suchte seit Jahren nach einem neuen Rhythmusinstrument. Aber ihn überzeugten weder die Congas noch die Bongos, weil die einen eigenen Klang haben, der sich nur schwer mit der Gitarre verträgt. Bei einer Konzertreise durch Peru traf er den berühmten peruanischen Perkussionisten Caitro Soto mit dem Cajón. Er fand, das ist das Instrument, das wir für den Flamenco brauchen. Seine Tiefen klingen wie das Steppen der Balaores auf dem Boden, seine Höhen wie das Klatschen der Hände.
Die Kollegin, auf die er wartet, ist eine solche Bailaora. Sie hat Sorgen wegen eines gemeinsam mit seinen Schülern geplanten Auftritts. Gier versteht sie zu gut.
Dieses Instrument kann nicht nur sehr kräftig, sondern auch sehr zart klingen. Leider spielen manche Perkussionisten darauf so roh, dass das Steppen der Bailaores untergeht. So verzichten manche Flamenco-Tänzer lieber auf den Cajón. Ich habe den Tanz 10 Jahre begleitet. Als Perkussionist muss ich mich den Bailaores anpassen. Ich kann auch nicht in einer Kirche rumschreien oder auf einer Demonstration flüstern.
No puedes gritar en una iglesia.
Über den Cajón lasse sich ganz gut die rhythmische Entwicklung des Flamenco in der Musikgeschichte erklären, überlegt Guille. Der Flamenco vereint Grundmuster der europäischen und spanischen Musik.
Da ist der typische Dreivierteltakt, den wir im Walzer bis zu einer Jota oder einer Sevillana haben.
Er zieht noch einmal an seiner Zigarette und drückt sie dann aus.
Luego también tiene una parte de 4x4 que es de influencia anglosajona y latina.
Aber wir haben auch einen Viervierteltakt, eine Anleihe aus dem angelsächsischen und lateinamerikanischen Raum. Und dann haben wir im Flamenco das 12-Takt-Schema, das wohl für den Tanz geschaffen wurde, für den Rhythmus, den die Füße mit dem Steppen erzeugen. Dafür waren das Dreiviertel- und Viervierteltakt-Schema zu kurz. In das Schema der 12 Anschläge passen ja auch 3x4 oder 4x3. Wir spielen also ständig mit der 3 oder der 4.
Aber gut, meint Guille, vielleicht ist es doch komplizierter zu erklären, sagt er und lächelt. Den wechselnden Taktarten des Flamenco hat er eine eigene Webseite mit mehr als 10 Videos gewidmet.
Die indische oder persische Musik sind weitaus komplexer. Ihr Einfluss auf den Flamenco ist ganz offensichtlich. Die Gitanos haben das aus Indien, aus Persien, aus dem arabischen Kulturraum, aber auch aus dem Balkan mitgebracht. Im Vergleich zur westlichen Musik ist der Flamenco schon sehr komplex.
Frente a las músicas occidentales es muy complejo.
Dann kehrt Guille zu seinen Schülern zurück. Dort tanzen bereits 4 Bailaoras, seine Schüler begleiten sie auf den Cajones.
Aus Madrid hat für uns Hans-Günther Kellner berichtet. Und das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.